Hier ist Am Berufungsort, die Reportage vom Einsatz für Menschen. Heute mit einer Bonusfolge zur Telemedizin. In unserer Doppelfolge rund um den Telenotarzt haben wir uns gefragt, wo liegt eigentlich der Ursprung der modernen Telemedizin? Die Antwort war schnell klar: in der Raumfahrt. Denn für die Reise zu den Sternen war und ist es dringend notwendig, Menschen über große Entfernungen hinweg medizinisch versorgen zu können. Also war für uns klar, wir brauchen einen Raumfahrtexperten. Und dann passierte etwas Großartiges. Wir bekamen die Chance, mit Österreichs einzigen Astronauten zu sprechen. Die Begeisterung in unserem Team war groß, als er tatsächlich zugesagt hat. Franz Fieböck flog 1991 im Rahmen der sowjetisch-österreichischen Mission Austromir 91 zur Raumstation Mir. Fast 8 Tage lang führte er in der Schwerelosigkeit des Weltalls unter anderem zahlreiche medizinische Experimente durch. Nach seiner Rückkehr zur Erde war er zunächst als Vortragender über seine wissenschaftliche Tätigkeit im All und danach in den USA bei Rockwell in deren Space Systems Division tätig. Später wechselte er zu Boeing, wo er im Bereich Space and Communications als Europaverantwortlicher arbeitete. Heute ist er Vorstandsvorsitzender bei der Berndorf AG. Ursprünglich wollten wir nur wissen, wie geht man im Weltall eigentlich zum Arzt? Doch wenn man schon die einmalige Gelegenheit hat, mit einem Astronauten zu sprechen, fragt man natürlich weit mehr als nur das. Unser Gespräch war so spannend, dass wir beschlossen haben, es als Bonusfolge mit euch zu teilen. Aber zunächst, wie präsent ist die Raumfahrt nach mehr als 30 Jahren überhaupt noch im Leben von Franz Fieböck?
Da gibt es Auf und Abs, gibt Phasen, da ist es überhaupt nicht präsent, weil ich mit meinem derzeitigen Job voll im Einsatz bin. Und dann gibt es Phasen, wo es wieder sehr, sehr präsent ist. Ich bin einmal im Jahr bei einer Konferenz, wo sich Astronauten und Kosmonauten dieser Welt treffen. Und da ist natürlich das Thema Raumfahrt und da ist das alles wieder sehr präsent.
Hat Sie in der Raumfahrt durch den Russland-Konflikt Ihrer Meinung nach, wann Sie das schon ansprechen, weil Sie sagen Astronauten und Kosmonauten, spüren Sie das in der Branche?
Man spürt es Gott sei Dank weniger als erwartet. Es ist nach wie vor so, dass die Russen und Amerikaner mit den Europäern und allen, die dabei sind, in der internationalen Raumstation weiterhin dabei sind. Es starten amerikanische Astronauten mit einer Sojus-Rakete von Kasachstan aus und es starten russische Kosmonautinnen oder Kosmonauten mit einem amerikanischen Raumschiff von Amerika aus. Also das geht nach wie vor, das funktioniert und das ist auch gut und richtig so. Auf der unbemannten Seite hat leider die Europäische Raumfahrtorganisation die Zusammenarbeit mit den Russen momentan eingestellt. Riesenschaden vor allem für die Europäer und für die Wissenschaft, aber so ist es, das kann man leider momentan nicht ändern.
Ich habe mir ein bisschen die Austromir-Mission angeschaut und natürlich als Rettungsdienstler ist mir ins Auge gefallen, dass da sehr viele medizinische Experimente auch im Programm standen. Welche waren das?
Ja, ist schon ein Zeitl her, aber da hat es verschiedene gegeben. Es hat einen Schwerpunkt gegeben, das war so neurologische Natur. Die waren primär federführend gemanagt von der Uni Innsbruck. Da ist es um neurologische Experimente gegangen, um Auswirkungen der Schwerelosigkeit aufs kognitive Verhalten, auf die Bewegungen der Arme, also der Extremitäten, Augen und so weiter. Spannende Experimente, weil die dem sogenannten Bedrest-Syndrom da mehr Aufklärung bieten sollen und auch tolle Ergebnisse geliefert haben. Dann war ein Schwerpunkt aus Graz, da ist es gegangen in Herz-Kreislauf-Forschung und Hormonforschung. Da waren entsprechende Experimente vorhanden. Ein Experiment aus Seibersdorf, das war im Punkt der Strahlenbelastung. Und dann war noch eines in Wien von der Uni Wien in Richtung Vestibularsystem und also auch medizinische Forschung, neurologische.
Welche dieser Experimente haben aus Ihrer Sicht die nachhaltigsten Ergebnisse an den Tag gefördert? Gibt es irgendein Experiment, wo Sie sagen, das wirkt sich bis heute irgendwie aus?
Naja, was ich was ich Jahre später dann schon erfahren habe, dass zum Beispiel diese neurologischen Themen sehr stark Koma-Patienten geholfen haben. Da hat man irgendwelche Methoden entwickelt, wie man diesen Patienten helfen kann. Die sind dann früh aus dem Koma aufgewacht. Ein spannendes Experiment war für mich zum Beispiel die Herz-Kreislauf-Forschungen aus Graz, wo also da untersucht wurde, zum Beispiel, wie sich die Pulswelle vom Herzen dann bis zur Zehe ausbreitet in der Schwerelosigkeit und solche Themen. Und das war dann die Basis für den Professor Moser, der die Herzfrequenzvariabilität untersucht hat, und das geht dann in Richtung Stressforschung und Resilienz und solche Themen. Und ich habe dann Jahrzehnte nach meinem Flug, war ich da in seinem Kurhotel einmal, und da hat ein Arzt mir empfohlen, ich sollte das unbedingt einmal so eine Behandlung machen, weil die basiert genau auf den Experimenten, die ich damals auch durchgeführt habe. Und das ist dann immer recht interessant zu sehen.
Ich habe gelesen, dass es bei dem Experiment Body Fluids überraschende Herausforderungen gegeben hat. Ich habe gelesen, dass die russischen Kosmonauten ihnen keinen Zugang legen durften. Können Sie mir da was Genaueres dazu sagen?
Ah ja, das war auch ein interessantes Experiment für mich speziell. Da ist es darum gegangen, da wurden Hormone untersucht, und zwar speziell, wie sich das verhält in der Schwerelosigkeit, und dann wurde ein Unterdruck bei den unteren Extremitäten erzeugt. Das heißt, ich bin dann in eine Hose hinein, die wurde da beim Bauch dicht gemacht, und dann wurde sozusagen Unterdruck erzeugt, womit Körperflüssigkeit hinuntergesaugt wird. Und währenddessen musste ich mir selber Blut abnehmen. Das war irgendeine Regel, die war halt da, das musste ich selber machen, da durfte mir kein Russe dran, ich kann mich nicht mehr erinnern, warum genau. Und so habe ich halt lernen müssen, mir selber Blut abzunehmen, und das ist für einen Techniker auch einmal eine spannende Geschichte gewesen. Wenn ich Mediziner wäre, wäre das alltäglich, aber so war es okay. Und habe da eigentlich das ganz gut gelernt und habe dann nachher auch natürlich beurteilen können, welcher Arzt gut Blut abnehmen kann und welcher nicht.
Gab es da irgendwie eine Videokonferenz sozusagen, wo man ihnen das beigebracht hat, oder wird das funktioniert?
Nein, das war schon im Vorteil, das ist Teil des Trainings, dass man das vorher entsprechend übt und trainiert. Das heißt, ich habe auch im Vorfeld entsprechend oft mir selber Blut abnehmen müssen. Habe auch immer geschaut, dass sich die Einstichstelle nicht so sehr demoliert, damit es dann, wenn es wirklich braucht, auch gut vorhanden ist.
Das heißt, wie schaut eigentlich das Training, vor allem das medizinische Training von Kosmonauten oder Astronauten, je nachdem von welcher Seite, wie schaut das aus? Sind die medizinisch vorgeschult?
Die sind also es ist ja so, diese Experimente werden ja geführt von diversen Universitätsinstituten, Forschungsinstituten. Und die werden da entwickelt, und da wird auch eine entsprechende Apparatur entwickelt. Und natürlich auch, was muss jetzt der Kosmonaut oder der Astronaut oder Astronautin hier machen im Zuge der Durchführung des Experimentes. Und da ist man aber schon sehr früh mit den entsprechenden Wissenschaftlern beisammen, wenn es darum geht, wie wird das Experiment aufgebaut, ausgelegt etc. Weil natürlich auch die Astronautinnen oder Kosmonauten Erfahrung haben, wie kann man das machen. Und dadurch lernt man auch sehr viel über das Experiment. Und ich bin zwar Techniker, Ingenieur, aber trotzdem von medizinischer Seite habe ich sehr viel mitbekommen. Das ist auch das Spannende an diesem Beruf, weil man hier wirklich mit den Top-Leuten aus den verschiedensten Wissenschaftsdisziplinen zu tun hat und da auch entsprechend viel lernt. Und dann ist es so, dass man hier sozusagen die Durchführung vor dem Flug entsprechend oft am Boden trainiert und übt, alle Handgriffe übt, damit das alles dann schnell und flüssig funktioniert, weil die Zeit da oben sehr kostbar ist, und da darf man nicht Zeit verlieren, indem man die Gebrauchsanweisung dreimal durchlesen muss, bis man weiß, was man eigentlich tun muss.
Wie geht man im Weltall zum Arzt?
Im Weltall ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass ein Arzt an Bord ist, gering, ist durchaus gegeben. Es kann schon sein, dass einer der Crewmitglieder ein Arzt oder eine Ärztin ist, aber im Normalfall wahrscheinlich nicht. Und dann muss man sich selber helfen, beziehungsweise man kommuniziert Natürlich laufend immer mit der Bodenstation, wo ein entsprechendes Ärzteteam vorhanden ist. Und das ist dann so, im Normalfall, wenn es keine Krankheiten oder was gibt, wird man ja auch laufend untersucht und überprüft. Man muss täglich trainieren, Muskeltraining, Kreislauftraining, um der Muskelatrophie entgegenzuwirken. Und bei diesen regelmäßigen Trainings, und es gibt auch regelmäßige Check-ups, da muss man sich halt Elektroden anpicken und so weiter, Blutdruck hin und her. Das wird dann natürlich von der Bodenstation, von den Ärzten auch entsprechend kontrolliert und überprüft. Und wenn da alles normal ist, dann wird halt gesagt, ja, man muss halt schauen, vielleicht ein bisschen mehr essen, ein bisschen weniger essen, ein bisschen mehr trainieren, ein bisschen weniger trainieren, solche Sachen. Wenn es was Ernstes ist, also wenn man wirklich krank wird, dann konsultiert man mit der Bodenstation und versucht halt hier entsprechend Heilungsvarianten zu überlegen und dann umzusetzen. Und das geht eigentlich in der Regel sehr gut.
Das heißt, Sie waren von den Vitalparametern überwacht. Hat man da irgendwie Elektroden die ganze Zeit um oder nur im Fall einer Konsultation oder wie ist das abgelaufen?
Also in meinem speziellen Fall war es auch insofern, ich war eine relativ kurze Zeit und ich habe sehr viele Experimente gemacht, wo auch selber Vitalparameter gemessen wurden. Das heißt, da musste man jetzt nicht noch einmal messen, weil das haben die gehabt. Aber sozusagen, wenn ich jetzt auf einem standardmäßigen Langzeitflug wäre für 3 oder 6 Monate, dann ist das so, dass man regelmäßig seine Check-ups da oben hat und ich weiß es jetzt nicht, vielleicht jeden zweiten, dritten Tag hängt man dann, wird halt Lunge, Puls, Blutdruck und so weiter überprüft. Und dann wird entsprechend von den Ärzten empfohlen, dass man halt gewisse Dinge anders macht, mehr macht, weniger macht, was es auch immer sein mag. Also so wird man entsprechend untersucht.
Das heißt, bei Austromir war die sogenannte Telemedizin auch schon üblich?
Das war auch üblich, ja klar. Also wir wurden da untersucht und was wir natürlich nicht gemacht haben, ist, dass man sozusagen die Telemedizin hier ins Extremste treibt und Operationen oder sowas durchführt. Was interessant war, in meiner Karriere nachher dann bei Boeing, wie ich war, auch im Weltraumbereich, wo wir dann solche Projekte dann schon gemacht haben über Satellit, allerdings auf der Erde, nicht im Weltall.
Das heißt, einfach eine fernangeleitete Operation, sprich genau ein so höher qualifizierter Arzt leitet genau einen so vielleicht ja weniger qualifizierten genau Arzt so an.
Ja. Das ist vor allem spannend für entlegene Gegenden. Also ich glaube, damals war Australien so ein Thema, wo es halt eine Tagesreise braucht bis zum nächsten Arzt oder zur nächsten Schule und dann sind solche Themen Standard.
Wie unterscheidet sich aus Ihrer Sicht die medizinische Versorgung damals auf der Mir und heute auf der ISS zum Beispiel oder auch bei Flügen von Crew Dragon oder was es auch immer an Möglichkeiten gibt, ins All zu gehen?
Also ich glaube nicht, dass sich's wesentlich unterscheidet. Natürlich, das sind jetzt bald einmal 35 Jahre her und die Technologien sind anders, gar keine Frage, aber damals wurde man überwacht medizinisch, das wird heute genauso passieren. Also grundlegend anders ist es nicht und wie gesagt, für man versucht halt so viel als möglich selber zu lösen an Bord, entweder indem man sowieso alleine ist oder mit Kollegen, die keine Ärzte sind. Wenn ein Arzt dabei ist, also umso besser, dann kann man also sozusagen mehr machen, weil man halt versucht, unter allen Mitteln einen Abbruch des Fluges zu verhindern. Aber es kommt der Moment, dann geht's einfach nicht. Und ich kann mich erinnern, mein Kommandant, der Alexander Volkov, der war in einer seiner vorhergehenden Missionen involviert, also wo ein Crewmitglied, die mussten den Flug abbrechen, weil der akute Blinddarmentzündung gehabt hat. Die mussten dann landen.
Das heißt, die Kapsel war schon im All und hat dann, oder war das noch am Boden? Das ist
nach 3 oder 4 Wochen passiert. Also der war oben und die Probleme sind aufgetreten und ja.
Wie lange dauert so ein Rückkehrmanöver dann von Tamir oder jetzt ISS?
Ja, das geht dann schnell. Also wenn frei am Dach ist oder wenn es schnell sein muss, dann kann man das mehr oder weniger sofort machen. Man kann sofort rein, zumachen und abdocken. Nur ist dann das Problem, dass man, wenn man dann gleich landet, irgendwo auf der Erde landet und man will ja dann schon eher gezielt landen, dort wo es sein soll, und dann kann es schon mehrere Stunden dauern, bis man da das richtige Zeitfenster gefunden hat, damit man in dem vorgegebenen Zielgebiet landen kann.
Ich hätte nur eine Frage, nur zu meinem Verständnis, die medizinische Überwachung, jetzt Vitalparameter, war nicht dauerhaft. Also Sie haben nicht irgendwie ein Bodykit getragen, wo man quasi Live-Telemetrie gehabt hat, sondern eher nur punktuell. Und
genau so war es. Und ich glaube, so ist es auch heutzutage. Also man hat nicht laufend sozusagen ein Korsett, wo dauernd die Parameter übertragen werden. Das ist es nicht, sondern das hat man halt zu gewissen Zeiten. Und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich gar nicht mehr notwendig, weil die Spezialisten lesen auch zu den bestimmten Zeiten, wenn hier was gemessen wird, gut heraus, wie geht's dem, ist die Stressbelastung zu hoch oder was es auch immer sein mag.
Wieso ist es Ihrer Meinung nach bei nur einem Flug mit österreichischer Beteiligung geblieben?
Das ist meiner Meinung nach eine reine politische Entscheidung. Die Möglichkeit war damals auch gegeben, unmittelbar danach, dass auch der Clemens Lothaler fliegt, weil der die Ausbildung gehabt hat. Das war einfach das politische Commitment nicht da oder ein bisschen komisch da, weil man auf der einen Seite mit den Russen geflogen ist und auf der anderen Seite hat man dann sich committiert, bei der ESA Mitglied zu sein. Allerdings bei der ESA hat man dann gesagt, die bemannte Raumfahrt will man nicht, obwohl man auf der anderen Seite wir mit den Russen raufgeflogen sind, bemannt. Es ist ein politisches Thema. Zwischendurch, kann ich mich erinnern, hat es dann einmal eine Aussage gegeben von einem Minister, ja, also wir wollen schon bemannt, die bemannte Raumfahrt bei der ESA, aber beitragen wollte man nichts. Also wir wollten den Genuss haben, aber die ESA funktioniert halt nur so, dass man dazu was beiträgt in den gesamten Topf und dann kann man auch davon profitieren. Und das ist bis jetzt leider noch nicht passiert.
Ich wollte ja gerade sagen, weil Sie gesagt haben, ESA ist nicht bemannt. Deutschland hat ja zum Beispiel Astronauten im All gehabt auf der ISS vor kurzem
erst. Ja, also die haben auch andere Nationen. Es war auch interessant bei mir nach meinem Flug. Ich habe mich als ESA-Astronaut beworben und das wäre auch super gegangen. Ich war damals im Finale bei der Auswahl. Und dann haben mir der ESA-Chef damals und die Direktoren, die dort im Finale waren, beim Interview gesagt, wäre alles super und hätte auch super gepasst, nur unterstützt Österreich die bemannte Raumfahrt bei der ESA nicht. Damals war es so. Ich glaube, es ist ja jetzt noch nicht anders. Und dann haben die gesagt, da gibt's Nationen wie Schweden, wie Belgien, Dänemark, die tragen dazu was bei, auch finanziell. Die verlangen natürlich, dass dann auch ein Schwede oder Schwedin und Dänin oder Däne und Belgier etc. ausgewählt werden. Ich glaube, das ist nachvollziehbar und verständlich. Und damit war die Sache klar für mich.
Würden Sie den Weg zu den Sternen nochmal machen?
Würde ich machen, ja, wenn's geht, auf alle Fälle. Bin noch gesund und fit.
Was haben Sie aus Ihrem Abenteuer persönlich mitgenommen oder was war die größte Errungenschaft für Sie aus der Reise?
Wow, so viel, also extrem viele Erfahrungen, gute Erfahrungen in verschiedenster Richtung. Ich kann gar nicht sagen, was das war. Es ist eine Fülle von extrem positiven und wertvollen Erfahrungen, die ich da gemacht habe.
Was kann die Telemedizin hier auf der Erde von der Raumfahrt im Generell lernen? Also wie glauben Sie, wird sich da die Zukunft noch entwickeln?
Ja, es gibt ja schon Telemedizin-Anwendungen auf der Erde, die mit Raumfahrt funktionieren. Das geht also hier über Satelliten. Und es gibt viele entlegene Gebiete. Die Kommunikation wird immer leichter. vor allem auch die, ich nenne es einmal die Breitbandkommunikation, das heißt also die Kommunikation, wo man nicht nur Sprache überträgt, sondern eine klare Sprache hat, wo man nicht nur kriselndes Videobild, sondern ein sehr klares und scharfes Videobild übertragen kann und das mittlerweile auf jedes Handy. Das heißt, da werden Dinge ermöglicht, wo man also nicht hochspezialisierte Mediziner haben muss, sondern wo man mehr und mehr einfacheren, nicht ausgebildeteren Menschen auch helfen kann. Und ich glaube, dass das ein enormer Fortschritt für die Menschheit insgesamt ist.
Herr Fieberg, danke für das Interview.
Ich danke und wünsche alles Gute.
Dankeschön.
Danke.
Unser Podcast ist dank euch direkt in die Spotify Top Podcast Austria Charts auf Platz 11 eingestiegen und gehört somit vom Start weg zu den besten Podcasts des Landes. Vielen herzlichen Dank für euer großes Interesse, die vielen positiven Rückmeldungen und Bewertungen. Gerne greifen wir auch eure Wunschthemen auf. Schreibt uns doch gerne an socialmedia@n.rotteskreuz.at. Wir würden uns riesig freuen, wenn du uns einen Kommentar oder ein paar Sterne in den Bewertungen dalässt. Das hilft uns, den Podcast für noch mehr Hörerinnen sichtbar zu machen. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis bald.